Oh, lasst uns anbeten, haben wir gerade eben gesungen. Ich würde gerne noch kurz beten. Bitte bleiben Sie dazu sitzen. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass wir wirklich allen Grund haben, dich anzubeten. Und ja, danke, dass du der König sein möchtest, auch in unserem Leben. Ich bitte dich jetzt für die Predigt, dass du uns Aufmerksamkeit gibst und auch mir die richtigen Worte. Amen. Ja, in dem Anspiel, das wir gerade gesehen haben, da ging es um Weihnachten. Und jetzt sagst du vielleicht, was? Da gab es nicht mal Maria und Josef, kein kleines Kind, kein Weihnachtsmann, keine Geschenke. Wie soll es denn da um Weihnachten gehen? Und es stimmt, das alles gab es nicht. Aber es gab einen König, den niemand erkannt hat, außer eben diesem weißen Mädchen Lucy. Und als Jesus vor circa 2000 Jahren auf die Erde kam, da haben ihn auch viele Menschen nicht erkannt. Israel war zur Zeit von Jesus von römischen Truppen besetzt und die Israeliten, die wünschen sich vielleicht mehr denn je ihren Messias, ihren Retter herbei. Und sie hatten auch schon ein Bild im Kopf, wie dieser Messias auszusehen hatte. Der Messias musste ein starker Mann sein, der das jüdische Volk unter sich vereinen würde und die verhassten Römer aus dem Land jagen würde. Sie erwarteten einen starken und mächtigen Mann, der mal so richtig aufräumen würde. Und in diese Erwartung hinein wurde Jesus geboren. Ich lese nochmal einen Abschnitt aus der Weihnachtsgeschichte, den wir vorher schon gehört haben, aus Lukas 2, die Verse 8 bis 12. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Wie bitte? Der Messias, der Retter von Israel und der ganzen Welt, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen? Wir stellen uns das oft so romantisch vor. So ein Stall mit einem Ochsen und einem Esel, ein paar Schafe in der Ecke, an der Wand, einige Stalllaternen, schönes, schummriges, warmes Licht und mittendrin auf einer sauberen Decke, im sauberen Stroh, die beiden fröhlichen Eltern, Maria und Josef, mit ihrem Neugeborenen im Arm. So richtig schön romantisch, heile Welt, ein bisschen wie Ferien auf dem Bauernhof. Aber so war es sicherlich nicht. Die drei, die waren in einem stinkenden, dreckigen Stall. Und Maria hatte kurz davor das erste Mal eine Geburt durchgemacht. Als junges Mädchen in einem Stall, ohne Hebamme und ohne Arzt, das erste Kind zu bekommen, das war sicherlich alles andere als romantisch. Und nun kommen doch tatsächlich auch noch diese Hirten, die von den Engeln gesandt wurden. Raue Gestalten, die niemand zurechtleiten konnte. Und genau diese rauen Gestalten sind die ersten Besucher des neugeborenen Retters. Was wohl in Maria vorging, als diese ungewaschenen Kerle sich über ihr Neugeborenes beugten und es vielleicht sogar streichelten? Ich muss sagen, ich bewundere Maria in diesem Punkt. Wir lesen nichts davon, dass sie sich gegen den Besuch der Hirten gewehrt hätte. Die meisten Frauen, die wollen nach einer Geburt eigentlich in Ruhe gelassen werden. Vielleicht freuen sie noch über den Besuch von den eigenen Eltern. Aber Maria, sie bekam Besuch von wildfremden Männern, die nach Schaf rochen und die wahrscheinlich ziemlich dreckig waren. Und sie wehrte sie nicht ab, sondern sie ließ es zu, dass gerade diese Ausgestoßenen als Erste den Retter der Welt besuchten. Und wenn du Christ bist, dann frage ich dich, wie verhältst du dich den Menschen gegenüber? Bist du ein Wegweiser hin zu Jesus oder bist du ein Wegweiser? Jesus kam aus Liebe auf diese Welt, aus Liebe zu allen Menschen. Und als Christen sollen auch wir alle Menschen lieben, nicht nur die, die uns sympathisch sind. Und damals vor 2000 Jahren in dem Stall in Bethlehem, da kam Gott auf die Welt. In die Armut, in den Schmutz, in die Heimatlosigkeit. Im Anspiel vorher, da kam der König als Kaufmann verkleidet. Jesus aber kam nicht verkleidet auf diese Erde, sondern er kam als wirklicher Mensch. Und obwohl er wirklicher Mensch war, blieb er gleichzeitig auch wirklicher Gott. Zumindest für meinen begrenzten Verstand ist das nicht völlig nachvollziehbar. Aber dennoch ist es das, was uns die Heilige Schrift lehrt. Gott wurde Mensch mit allem, was dazugehört. Der ewige, allgegenwärtige Gott war bereit, sich Raum und Zeit zu unterwerfen. Der Schöpfer des Himmels und der Erde war bereit, in der Gebärmutter Marias 9 Monate lang heranzuwachsen und ganz normal geboren zu werden. Der barmherzige und heilige Gott war sich nicht zu schade, um in den Hass und den Schmutz dieser Welt zu kommen. Je mehr wir darüber nachdenken, desto weniger können wir es verstehen. Aber es ist wirklich so geschehen. Und dieser neugeborene Retter, der blieb nicht ein kleines Kind, sondern er wuchs heran und er wurde zu einem Mann. Zu einem Mann, der ungefähr ab seinem 30. Lebensjahr für 3 Jahre durch Israel zog. Dort heilte er Kranke, er erweckte Tote wieder zum Leben auf, er tat Wunder und vor allem erzählte er den Menschen von der Liebe Gottes. Aber viele Menschen erkannten ihn nicht. Obwohl er von sich selbst sagte, dass er der verheißene Retter sei. Sie waren, wie vorher im Anspiel, die Leute zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Sie hatten zu viel zu tun, um sich für Jesus Zeit zu nehmen. Und sie hatten ihre eigene Vorstellung, wie der verheißene Retter aussehen müsste. Und da passte Jesus einfach nicht rein. Auf der einen Seite war Jesus nicht radikal genug. Er nahm nicht das Schwert in die Hand und trieb die verhassten Römer aus dem Land. Und auf der anderen Seite war er wieder zu radikal, denn er forderte von den Menschen Dinge, die sie noch nie gehört hatten, zum Beispiel Liebe zu den Feinden oder dass sie Böses mit Gutem vergelten sollten. Und vor allem die Männer seiner Zeit muss es schwer getroffen haben, als sie hörten, dass Ehebruch schon dort beginnt, wo man eine Frau lustvoll anschaut. Und diese Lehren waren einfach zu radikal, denn sie zeigten den Menschen, ich kann vor Gott nicht gerecht werden, wie sehr ich mich auch anstrenge. Und diese Lehren passten vor allem der religiösen Oberschicht von damals nicht. Deswegen heckten sie einen Plan aus, Jesus umzubringen. Und obwohl niemand Jesus eine einzige Sünde oder Schuld nachweisen konnte, wurde er doch umgebracht. Er wurde ausgepeitscht und an ein Holzkreuz genagelt. Und an diesem Holzkreuz starb er einen qualvollen und langsamen Tod. Und dort an diesem Kreuz durchlitt Jesus die Trennung von Gott dem Vater. Dort durchlitt er die Strafe, die wir verdient hätten. Er starb für deine und meine Sünde. Und wenn die Bibel von Sünde spricht, dann meint sie damit zuallererst die Gottesferne der Menschen. Gott spielt im Leben der meisten Menschen keine Rolle. Und wenn er doch eine Rolle spielt, dann höchstens eine Nebenrolle. Vielleicht ist er der Problemlöser Gott. Wenn ich Probleme habe, komme ich zu ihm, ansonsten ist er mir ziemlich egal. Oder er ist der Weihnachtsgott, den ich an Weihnachten einmal in seiner Kirche besuche, aber der sich im Rest des Lebens bitte aus meinem Leben rauszuhalten hat. Und diese Gottesferne, das ist sozusagen die Grundsünde der Menschen. Und aus dieser Grundsünde, da wachsen alle anderen Sünden heraus. Wie Hass, Neid, Mord, Lüge, Diebstahl, Gotteslästerung und so weiter. Und für diese Grundsünde und für alle daraus wachsenden Sünden starb Jesus am Kreuz. Dort am Kreuz wurde Jesus, so lehrt es uns die Heilige Schrift, selbst zur Sünde. Dort am Kreuz trug er alle Sünden aller Menschen aller Zeiten. Dort am Kreuz wurde Jesus zu Hass, zu Neid, zur Vergewaltigung, zur Lüge, zum Raubmord, zum Ehebruch, zur Abtreibung und zu jeder anderen Sünde. Und dort am Kreuz starb er für diese Sünde, für deine und meine Sünde. Aber er starb nicht nur, sondern nach 3 Tagen ist er auch auferstanden. Und seine Auferstehung, die wir ja an Ostern feiern, die zeigt uns, dass er der Sieger über Sünde und Tod ist. Weil er die Sünde besiegt hat, müssen wir die Strafe der Sünde nicht mehr tragen. Jesus sagt von sich selbst: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der einzige Weg zu Gott und in den Himmel ist Jesus. Und um nach unserem Tod im Himmel bei Gott zu sein, ist es wichtig, schon hier auf der Erde ein Kind Gottes zu werden, so wie Lucy ein Königskind wurde. Wie aber wird man so ein Kind Gottes? Einfach dadurch, dass man mit Jesus redet und ihm die Sünden bekennt. So steht es im 1. Johannesbrief: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So einfach können wir unsere Sünde loswerden. Wir bekennen sie Jesus. Das heißt, wir sprechen mit ihm direkt und sagen ihm, was wir getan haben. Und dann bitten wir ihn, von nun an unser Leben zu regieren und sagen ihm, dass wir ihm gehören wollen. Schwieriger ist die Sache nicht. Wir müssen Jesus in unser Leben lassen. Das ist die wichtigste Entscheidung im Leben, denn davon hängt es ab, ob wir die Ewigkeit bei Gott oder in der Gottesferne verbringen werden. Gott wurde Mensch, damit wir Menschen zu Gott kommen können. Weißt du, ob du nach deinem Tod bei Gott sein wirst? Wenn nicht, dann rede noch heute mit ihm darüber. Und dann kann wirklich Weihnachten werden. Amen.